Die Heilige Schrift zu verstehen braucht Tiefgang. Die Heilige Schrift zu verstehen braucht Tiefgang. Wenn ich die Bibel lese, ist es hilfreich, mich in die verschiedensten Geschichten und biblischen Fakten hineinzudenken. Oft lese ich leider nur oberflächlich, kenne und verstehe den Kontext und den kulturellen Hintergrund nicht. Als ich Kind war, habe ich meine Kinderbibel, und ich bin im christlichen Umfeld aufgewachsen, habe ich meine Kinderbibel sehr geliebt. Natürlich die Bilder über David und Goliath, spannende Geschichten, Daniel in der Löwengrube und so weiter. Natürlich über Jesus, wie er Kinder geliebt hat und auch Wunder getan hat und so weiter. Das fand ich faszinierend. Und oft waren ja auch die Texte darin. Es gab eine Anne de Vries Bibel, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ein Holländer. Der hat das unglaublich schön ausgeschmückt und das hat mich natürlich angesprochen. Ich habe natürlich gewusst, dass neben diesen biblischen Geschichten göttliche Wahrheiten stehen und dass Gott mein Leben verändern möchte. Und das hat er getan, als ich 9 Jahre alt war. Da habe ich gesagt, ich möchte konsequent mit Jesus gehen, habe mit meinen Eltern damals gebetet und habe Jesus ins Herz aufgenommen. Und er hat mein Leben auch verändert seitdem, Tag für Tag, Stück für Stück. Es gab manche Rückschläge und auch Schwierigkeiten, aber alles in allem bin ich Gott dankbar, dass ich dabei geblieben bin. Als Teenager, beziehungsweise schon nachdem die Kinderbibel nicht mehr so interessant war, ich dann anfing, die Lutherbibel zu lesen, war halt so üblich, es gab nichts besonders gute Nachricht und so, weiß ich, haben wir auch gehabt schon. Aber war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Trockene Texte, teilweise gerade Paulus hat ja in den Briefen diese Schachtelsätze. Es fängt da an und 5 Zeilen später hört der Satz dann auf und auch Verständnisfragen waren da und ich war ein bisschen überfordert. Mir haben aber schließlich Auslegungen oder auch eine Geschichte an anderem Ort nochmal neu zu lesen geholfen und auch die Zusammenhänge langsam aber sicher immer besser zu verstehen. Und es gibt hier eine wichtige Auslegungsmethode, das ist die Bibel durch die Bibel verstehen lernen oder die Bibel durch die Bibel auslegen, Texte durch andere Stellen verstehen zu lernen. Und ich denke, das ist uns ein Begriff. Ehrlich gesagt sind mir Texte besser, auch durch Predigten natürlich, durch Andachten, die ich gehört habe, aber auch durch Verfilmungen immer wieder, über das Leben von Jesus oder andere biblische Inhalte verständlich geworden. Oft wird mir dadurch der kulturelle Hintergrund, aber auch der wahrscheinliche Zusammenhang klarer und deutlicher. Ein kleines Beispiel, es gibt ja den Film The Chosen, den werde ich gleich auch noch erwähnen. Ich habe im Kino in Lindau wurde die 5. Folge gezeigt. Und da geht es um das Abendmahl, letzte Abendmahl und natürlich auch den Tumult in Jerusalem. Wenn man das so bildlich vor Augen gezeigt bekommt, da denkt man, ja, da war doch viel los. Wenn ich das in der Bibel lese, da fehlt mir oft so diese Spannung und diese Schwierigkeiten, die teilweise da vor Ort waren, aber auch das Schöne, das Feierliche und dergleichen, kommt manchmal in solchen Filmen gut raus. Grundsätzlich jedoch will der Heilige Geist uns Verständnis für Gottes Wort geben. Ich habe hier das heilig eingegrenzt in heilige Schrift zu verstehen. Also ich gehe davon aus, dass wir oft in den Tag gehen mit 2 Bibelversen oder mit einem, einer kurzen Auslegung und oft darüber hinaus gar nicht so wirklich uns Gedanken machen. Dann haben wir den Vers gelesen, nehmen wir mal an, sei stark und mutig, sei getrost und zuversichtlich, ein Vers, der mir gut gefällt. Und dann vergesse ich, der wurde ja zu Josua gesagt, in einer sehr schwierigen Situation, wo er vor dem Einzug in Jericho war und neu Leiter geworden ist und über Israel regieren sollte, weil Mose den Stab abgegeben hat. Das macht viel aus, wenn ich diesen Zusammenhang verstehe und erkenne. Ich möchte anhand von ein paar biblischen Beispielen erzählen, worum es mir geht. Ich lese von der Opferung von Isaak im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, davon, dass Abraham von Gott beauftragt wurde, Isaak, seinen geliebten Sohn, auf den Sarai und er doch so lange gewartet hatten, wieder hergeben soll. Und nicht nur hergeben, sondern opfern soll. Ich lese in 1. Mose 22, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. 1. Mose 22, dort, Vers 1, 2 und folgende. Dort zeige ich dir einen Berg, auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gut, das habe ich jetzt gelesen. Ich bin vielleicht entsetzt, so einen Auftrag zu kriegen für Abraham und sie hatten so lange gewartet, seinen Sohn herzugeben. Wie kann ich das einordnen? Es sieht außerdem hier im Text aus, als wenn Abraham ganz locker den Auftrag anhört und dann sich auf den Weg macht und geht. Eine Verfilmung damals noch aus dem Genesis-Projekt greift jedoch seinen inneren Kampf auf und seine Zerrissenheit, zeigt, wie er innerlich erstmal dazu Ja finden musste und dann auch gedacht hat, wie kann Gott das zulassen und so weiter, eben auch das Menschliche gezeigt hat. Vielleicht war es so, vielleicht aber auch nicht. Wie geht es dir, wenn du von dieser Opferung liest? Vielleicht denkst du, dieses arme Ehepaar, hatte Rebekka, seine Mutter, überhaupt mitbekommen, dass Abraham ihren gemeinsamen Sohn opfern wollte? Das wird hier im Text nicht erwähnt. Vielleicht haben sie einfach gesagt, wir gehen auf den Berg. Die Diener wussten das ja auch nicht. Isaak wusste nicht, was dort geschehen sollte. Er wusste also von seiner eigenen Opferung auch nicht Bescheid. Wie wird es dir ergehen, wenn du dein Kind plötzlich hergeben musst? Viel später gibt uns der Brief an die Hebräer Einblick in den Glauben von Abraham, von dem wir sowohl im Brief an die Christen in Rom als auch dort im Hebräerbrief lesen, und zwar in Hebräer 11. Dort steht ein Satz: Abraham traute Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Also, das ist sehr wichtig. Abraham traute Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Das heißt also, er hatte wirklich einen großen Glauben. Er hat gesagt, wenn Gott mir diesen Sohn geschenkt hat, und jetzt von mir wieder zurückverlangt, er kann ihn wieder zum Leben erwecken. Und das macht natürlich viel mit dem Text. Lesen wir weiter von Hagar. Wir haben ja gerade das Lied gesungen, ein Gott, der mich sieht, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Lied, was mich, ich glaube 2023 war das die Jahreslosung oder so. Und wir haben ja dieses Lied seitdem immer wieder gesungen. Es ist zurückzuführen auf eine nicht schöne Geschichte von Stolz, Unterdrückung sowie Flucht. Hagar, die Sklavin von Abraham, wird, wie es durchaus Brauch war, schwanger von ihrem Herrn, von Abraham. Sie wird deshalb hochnäsig und schaut auf ihre Herrin Sarah herab. Unter ihrem Druck flieht sie schließlich und begegnet aber Gott selbst, der sie bittet, sich in ihre Situation zu fügen. Dabei kommt sie zu dem Ausruf, den wir in 1. Mose 16 lesen. Ich möchte noch was zu dem Bild sagen. Das ist eine zweite Geschichte, wo Hagar später mit ihrem Sohn auch wieder in der Wüste ist, das Bild. Also der Sohn war noch nicht da. Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. 1. Mose 16. Mich berührt, dass ihr einer Dienerin und Mutter von Ismael diese Tatsache so groß wird, dass ihr Gott begegnet ist. Das ist mir durch das Lied natürlich auch wieder ganz bewusst geworden, wie sehr Gott interessiert an uns ist und an mir ist und mir begegnen möchte und mich in meiner Situation wahrnimmt. Schließlich Elia, ein Mensch wie wir. Ich denke an Elia, der eine Hungersnot als Strafe für das gottlose Leben König Ahabs ausruft. Und zwar, wir wissen, Elia hat zur Zeit der Könige gelebt und der gottlose König Ahab und seine Frau Isabel, die haben es auf die Spitze getrieben mit all dem Kult, widergöttlichen Leben. Und Elia geht zu ihm und spricht ihn ganz klar an. Der Prophet Elia, 1. Könige 17 nachzulesen, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis dass ich es sage. Es ist interessant, er hat offiziell von Gott keinen Auftrag dafür bekommen, aber er ist in so einer engen Beziehung mit Gott gewesen, dass er das von Gott so gesehen hat. Und er spricht das aus. In Jakobus 5 lesen wir, und das ist jetzt auch wieder im Neuen Testament, wir merken also, im Alten Testament bleibt manches offen. Er betete inständig, es möge nicht regnen, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Jakobus 5. Später hat er den Mut, gegen Hunderte von Götzenanbetern aufzustehen und sie herauszufordern. Ihr Brandopfer, wissen wir, wird, obwohl sie sich aufritzen und zu Gott, zu ihrem Gott schreien, wird nicht angenommen. Aber als Elia, der ja alles wässert und den Graben sogar über sein, neben seinem Opfertier ausfüllen lässt mit Wasser, fällt Feuer vom Himmel nach einem schlichten Gebet, Glaubensgebet. Und alles wird aufgefressen vom Feuer. Nicht sie, sondern er wird durch seinen Glauben belohnt. Jedoch betont Jakobus im Neuen Testament, dass er ein schwacher Mensch war wie wir. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen, und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Ob es Hannah, Daniel, David oder andere waren, sie waren mutige Menschen. Aber sie waren Menschen wie du und ich. Schließlich 3 andere aus dem Neuen Testament, Jesus und seine Mutter. Meine Frage ist bei diesem Beispiel immer wieder gewesen oder überhaupt im Umgang Jesus mit seiner Mutter, ist er nicht immer wieder zu hart mit ihr umgegangen? In einem Haus haben sich viele Anhänger und Zuhörer um Jesus versammelt. Da tauchten Maria und die Geschwister von Jesus auf, weil sie nicht zu ihm kommen können, bitten sie Jesus, zu ihm herauszukommen. Familie galt und gilt auch heute noch im Orient viel. Ich denke, Jesus hatte besonders seiner Mutter zuliebe hinausgehen sollen. Er hatte schon als Teenager seine Mutter und Vater damals, ohne etwas zu sagen, als 12-Jähriger, sich im Tempel aufgehalten und sie sind 3 Tagesreisen gegangen. Und sie waren voller Angst und Sorge und sie kamen dann zurück. Und Jesus stellt sie dann vor die Tatsache, musste ich nicht im Haus meines Vaters sein. Und natürlich auch bei der Hochzeit zu Kana, da lässt er Maria erst einmal stehen und sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Hier scheint er auch wieder unsensibel zu reagieren. Wir lesen in Markus 3, Vers 33 bis 35, Doch Jesus fragte zurück, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Dann sah er seine Zuhörer an, die rings um ihn saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer Gottes Willen tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Also bleibt mal dabei, Jesus sieht auf seine Zuhörer und auf seine Jünger, Jüngerinnen und sagt, das ist meine Mutter, meine Geschwister. Ihr seid meine Familie quasi. Jedoch in dem Film Jesus von Campus für Christus, der weltweit viel eingesetzt wird, geht Jesus, nachdem er diesen Satz gesagt hat, trotzdem raus und sieht seine Familie und trifft sich mit ihnen und lässt sie nicht stehen. Und ich denke, das lässt der Text hier offen, aber ich denke, das ist durchaus eine Option. Und ich bin sicher, dass Jesus wusste, was er tut und dass wir manches vielleicht hineinlegen, was nicht unbedingt so sein muss. Ich möchte euch am Ende der Predigt einen kurzen Filmausschnitt zeigen, möchte bloß die Geschichte im Moment erwähnen, und zwar Maria und Martha. Wir lesen davon in Lukas 10. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und hast dir so viel Mühe gemacht. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Das war der Kommentar, den damals auf der Bibelschule unser Lehrer auf den Aufsatz einer Schülerin geschrieben hat. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Du hast dir übermäßig Mühe gemacht. Es war gar nicht so viel notwendig, so ungefähr. Und ich denke, wenn wir diesen Satz lesen, kommen wir automatisch dahin, dass hier nur die Kritik an Martha gesehen wird und dass Maria hervorgehoben wird. Ihr werdet gleich sehen, dass der Film noch eine Nuance dazu gibt. Ich möchte aber weitergehen zu dem sogenannten barmherzigen Samariter, nachzulesen in Lukas 10. Noch heute ist der Arbeiter-Samariter-Bund ein Hilfswerk, das ähnlich wie das Rote Kreuz Menschen in Not hilft und auf diese Geschichte zurückgeht. Der Samariter ist ja ein Sinnbild für Hilfe und für Hilfe für Menschen in Not hauptsächlich geworden. In der Geschichte, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, ob es eine wahre Begebenheit ist. Man geht davon aus, dass es ein Gleichnis ist. In Lukas 10 lesen wir, dass hier ein Mensch beraubt und stark verletzt wurde, halbtot liegen gelassen wurde. Oft habe ich den Priester und den Levit, die ja nacheinander an dieser Stelle vorbeigehen, verurteilt und habe gedacht, ja, die haben sich fein herausgeholt und habe natürlich den Samariter als den Helden gesehen, was er auch ist. Aber warum halfen der Priester und der Levit nicht und gingen an dem Schwerverletzten vorbei? Ich habe ja eine schlaue App auf Bibelserver. Da kann man Nikodemus fragen und man kann sicherlich auch Bücher lesen. Aber der hat mir ein paar Punkte genannt. Und zwar, sie sind ziemlich sicher aus Angst und Sicherheitsdenken vorbeigegangen. Angst kennen wir alle in so einer Situation. Würdest du vielleicht abends in einer dunklen Ecke jemandem helfen? Ich weiß es nicht. Zeitdruck und Pflichterfüllung, schließlich hatten sie einen wichtigen Dienst in der Kirche zu tun, in ihrem Tempel und waren deswegen auch unter Druck. vielleicht innerliche Distanz. Und ich muss zur Beschämung sagen, es fällt mir oft schwer, Menschen, die ich in Bregenz sehe, am Betteln sind. Und das ist ja in der Türkei noch viel stärker ausgeprägter gewesen, wo wir lange gelebt haben. Oder auch in anderen Ländern, wo du en masse Bettler siehst, eine innere Distanz. Aber was sehr wichtig ist, und das möchte ich auch erwähnen, religiöse Reinheitsvorschriften. Kontakt mit Blut oder einem möglichen Toten hätten sie kultisch unrein gemacht. Davon lesen wir in 3. Mose 21. Das heißt, der Dienst im Tempel konnte wichtiger erscheinen als der Mensch selbst. Und sie hatten ja einen Dienst zu tun und hätten sich dadurch unbrauchbar gemacht. Der Mann aus Samaria aber kam und tat mehr, als er musste für den Verletzten. Als ich die Geschichte von dem Samariter las und immer wieder auch von Samaritern lese, es gibt übrigens noch Samariter in Israel, musste ich immer fragen, warum suchte Jesus immer wieder den Kontakt zu Samaritern? Die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4 ist ja ein klassisches Beispiel dafür, aber einmal auch Johannes und Jakobus sind ganz wütend, weil eine Stadt Jesus nicht aufnehmen wollte und sagen dann, Herr, sollen wir bitten, dass Feuer vom Himmel fällt und so weiter. Es war also eine Spannung zwischen Juden und Samaritern immer da, vielleicht heute Palästinenser und Israeliten. Was war das Besondere? Sie hielten am Gott Israels fest, hatten aber eigene Traditionen. Sie anerkennen bis heute nur den Pentateuch, das heißt die 5 Bücher Mose. Ihr Heiligtum war nicht in Jerusalem, sondern auf dem Berg Gerizim. Darum galten sie für viele Juden als religiöse Mischlinge. Die Beziehung zu ihnen war stark belastet. Wir merken also, da waren Menschen, die in einer Randsituation waren, die keiner recht mochte. Ich bin überzeugt, dass Jesus wie so oft die Verachteten, die Steuereintreiber und Prostituierten oder die Zöllner und Sünder, wie wir oft lesen, so auch die ausgestoßenen Samariter am Herz lagen. Er kam, um Menschen zur Umkehr zu rufen und ihnen Rettung zu geben. Einen nächsten und letzten Punkt, einen gnädigen Gott finden. Einen gnädigen Gott zu finden, das war, was Martin Luther noch als Mönch umtrieb. Auch ich, manche theologischen Dinge über das Gesetz, über Gottes Zorn, über Hölle und das ewige Gericht, das fällt mir oft schwer, Gnade einerseits, auf der anderen Seite beziehungsweise Gnade und auf der anderen Seite dieses Gegenteil, dass eben Menschen verurteilt werden und hier sich für Gott klar entscheiden müssen. Ich habe oft, bin ich ein bisschen religiös eng groß geworden, vielleicht liegt es daran, und habe immer wieder auch das Gesetzliche sehr stark im Kopf gehabt, dass ich Gott nicht genüge, dass ich ihn irgendwie gnädig stimmen muss. Und bis heute kommen eben Gedanken, dass Menschen durch ihre Liebeart, durch ihr Wesen, unsere Nachbarn, Freunde, Bekannte, die Jesus jetzt nicht direkt kennen, doch irgendwie zu Gott finden sollten, nach meiner Ansicht doch auch dazugehören. Aber Paulus betont im Brief an die römischen Christen, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann. Weder die Weltlichen, die Gottlosen, noch die religiösen Menschen. Auch Religion hilft dir nicht weiter. Er kommt dann zu der wichtigen Aussage, auf die sich unser Glaube gründet, in Römer 1, Vers 16 und 17. Ich lese das. Römer 1, Vers 16 und 17. Ich schäme mich nicht über die rettende Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes für alle, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch die anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut, oder der Gerechte wird durch Glauben leben. Dem scheinen die Bergpredigt und der Brief des Jakobus zu widersprechen. Deswegen hat Luther mit dem Jakobusbrief besonders Mühe gehabt. Der sagt ja, dass Glaube ohne Taten tot ist. Und da hatten wir einen Satz oder ein Beispiel von meinem Bibelschullehrer geholfen, der damals gesagt hat, Paulus führt mit seinen Briefen hin zum Kreuz. Das heißt, er weist aufs Kreuz, Jesus ist für uns gestorben und alleine durch Jesus werden wir gerettet. Und Jakobus führt vom Kreuz weg. Du bist errettet, hast Jesus angenommen und jetzt möchte Gott, dass du gute Werke tust, dass du in ihm lebst, dass dein Glaube praktisch und aktiv wird. Ich könnte weitermachen, möchte ich aber nicht, möchte jetzt noch den Videoclip einspielen. Es fängt in der Mitte dieser Szene an, vielleicht können wir hier mal das Licht ausmachen. Und ich sage hier schon mal Amen und danke fürs Zuhören.